Und als wir hier zurück waren in Deutschland, kam tatsächlich beim Eisessen die Idee, dass man die Waffel isst, das Eis isst, aber diesen kleinen Löffel nach ungefähr 2 Minuten wegwirft. Und dann haben wir uns damit sehr viel beschäftigt, haben gemerkt, dass über 360 Millionen Eislöffel jedes Jahr allein in Deutschland weggeworfen werden und das nur von Eisdielen, und dachten, da müssen wir jetzt was gegen tun.
Hi und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Female Business, der Nushu Podcast. Mein Name ist Melli und ich bin Gründerin von Nushu. Und wir sind das Frauennetzwerk für ambitionierte Frauen, die richtig was bewegen wollen und die gemeinsam am Status quo rütteln wollen. Wir stehen ein gemeinsam für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft. Und bekanntlich gibt es da ja noch ein kleines bisschen zu tun. Eine Frau ohne Kaffee ist wie eine Tasse ohne Henkel. Das soll Astrid Lindgren gesagt haben. Und Sarah Wiener sagt, Kaffee ist mein Begleiter durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Er gibt mir Energie und Inspiration. Und um noch ein schönes Zitat von Hollywood-Schauspielerin Jennifer Aniston zu zitieren, sie sagt, Kaffee ist ein guter Freund, der mich immer aufmuntert und mir Kraft gibt. Ja, ich kann mich in all diesen Aussagen wiederfinden. Ich trinke jede Menge Kaffee und ich bin damit nicht allein. Die erste Tasse Kaffee beispielsweise ist ja echt ein Ritual. Ich trinke meinen ersten Kaffee morgens immer im Bett. Parallel lese ich ein bisschen in den Nachrichten und starte so möglichst entspannt und besinnlich in den Tag. Da erwartet mich ja noch genug. Und die zweite Tasse, die trinke ich dann auch wirklich mit Kolleginnen im Büro. Also da haben wir diesen geselligen Aspekt. Lass uns gerne wissen, wo du deine erste Tasse konsumierst und was dir dabei wichtig ist. In unserer vierteiligen Serie Powered by Lavazza beschäftigen wir uns mit ganz unterschiedlichen Facetten der Kaffeekultur. Immer mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Lavazza wird dir ein Begriff sein, wenn du ebenso gerne Kaffee trinkst wie ich. Eine Kaffeerösterei aus Italien. Vielfalt, Gleichheit und Inklusion, diese Werte gelten für jeden einzelnen Mitarbeitenden, von den Produktionsländern bis hin zum Hauptsitz in Italien und natürlich auch für Lavazza Deutschland. In unserer vierteiligen Serie Powered by Lavazza beschäftigen wir uns mit ganz unterschiedlichen Facetten der Kaffeekultur, immer mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Und Kraft meines Amtes habe ich das Privileg, hier im Nushu-Podcast einmal die Woche ganz spannende Persönlichkeiten begrüßen zu dürfen. Heute ist bei mir eine Gründerin, also eine mittlerweile Unternehmerin. Sie ist ja nicht nur Gründerin, sondern das Unternehmen gibt es, wie das meine auch, nämlich Nushu, seit rund 5 Jahren. Sie hat gemeinsam mit ihrer Co-Founderin Julia Spoontainable gegründet und das noch, bevor sie ihren Masterabschluss absolvierte, also während des Studiums. Außerdem hat sie fachfremd gegründet und was es mit ihrem Unternehmen auf sich hat, warum sie sich mit ihrem Unternehmen für mehr Nachhaltigkeit stark macht, all das, das hörst du jetzt.
Fragst du dich, wie es beruflich für dich weitergehen kann? Du bist auf der Suche nach Sparringspartnerinnen, mit denen du dich über deine beruflichen Herausforderungen austauschen kannst? Dann solltest du dir auf jeden Fall Nushu anschauen. Nushu ist das größte branchen- und positionsunabhängige Frauennetzwerk in der Dachregion, wo du auf like-minded Frauen aus diversen Branchen und Positionen triffst und in den Austausch auf Augenhöhe gehen kannst, um neue Perspektiven und Ideen für deine berufliche Weiterentwicklung finden kannst. Um diesen Austausch zu ermöglichen, hast du als Member Zugang zu 160 Online- und In-Person-Veranstaltungen, wo du neue Impulse bekommst und in den direkten, offenen Dialog mit anderen kommst. Diese Events variieren zwischen Panel-Talks, Workshops, Lesungen, Speed-Netzwerken und vielen anderen Formaten zu unterschiedlichen Uhrzeiten und diversen Themen. Auch nach Veranstaltungen kannst du mit der App Nushu Connect mit den anderen Membern connected bleiben. Falls du deine Skills in Bereichen wie Leadership und Sichtbarkeit aufpeppen willst, dann kannst du dich auch für unsere Academy Journeys anmelden, wo du gezielt in kleinen Gruppen deine Skills ausbauen kannst. Mit Nushu hast du ein Circle of Trust, wo der Gedanke von einem Miteinander im Mittelpunkt steht. Wir sind füreinander da, wollen lernen, wachsen, connecten und natürlich Spaß dabei haben. Denn indem wir zusammenkommen und uns gegenseitig empowern, können wir nicht nur unsere eigenen beruflichen Herausforderungen angehen, sondern machen auch die Wirtschaft weiblicher. Klingt spannend? Dann melde dich jetzt für unseren Newsletter an und erfahre mehr über Nushu. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Liebe Amelie, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Wie schön, dass du bei uns bist.
Vielen Dank für die Einladung, Melli. Ich freue mich sehr.
Wo erwischen wir dich gerade?
Ich sitze gerade im Büro vor meinem Laptop.
Im Büro vor deinem Laptop. Wo ist denn dein Büro, Amelie?
In Heidelberg sind wir mit unserem Team.
In Heidelberg. So, und ich hoffe, dass du neben deinem Laptop auch ein schönes Heißgetränk, vielleicht ja sogar einen köstlichen Kaffee positioniert hast. Liege ich denn da richtig?
Selbstverständlich, mit sehr, sehr viel Milch tatsächlich, aber ein Kaffee steht neben mir, um den Nachmittag zu meistern.
Was hast du denn heute schon alles erlebt, um den Nachmittag jetzt auch nochmal so richtig Vollgas hier bei uns geben zu können? Das ist Mittwoch, es ist 14.51 Uhr, wenn wir beide sprechen. Wie war dein bisheriger Tag denn?
Der war tatsächlich sehr vollgepackt mit Terminen, Absprachen mit meiner Mitgründerin und schon Investorengesprächen. Also sehr viel am Laptop, sehr viel am Telefon, aber auch sehr erfolgreich.
Sehr erfolgreich, yay, das freut mich total. Darfst du ein bisschen was erzählen, was den Tag so erfolgreich gemacht hat? Stichwort Investorinnen vielleicht sogar.
Ja, so ein bisschen teasern darf ich, glaube ich, dass wir gerade uns Richtung strategische Investoren auch umgucken und nach Zukunftsmöglichkeiten. Aber was Konkretes steht noch nicht fest oder ist noch nicht spruchreif. Deswegen, es bleibt spannend und hoffentlich in Zukunft Näheres dazu.
Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen für diese richtig wichtigen Schritte. Also du hast es im Vorgespräch so schön gesagt, um noch mehr Impact zu erzielen. Ich würde unsere Zuhörer gerne einmal abholen, was du denn so machst. Vielleicht, die Gründerin pitcht selbst immer am besten, das weiß ich aus Erfahrung, würde ich jetzt mal behaupten. Magst du uns einmal erzählen, was euer Unternehmen tut?
Also selbstverständlich, wir bei Spontaneable stellen essbares und sehr nachhaltiges Besteck her mit dem Fokus auf essbare Eislöffel und essbare Kaffeerührstäbchen und die bestehen aus Reststoffen der Lebensmittelindustrie. Das bedeutet, wir nehmen wirklich Reststoffe, die in der Lebensmittelindustrie übrig bleiben, upcyclen die und daraus stellen wir Besteck her, dass man essen kann, aber natürlich auch nicht muss und somit kann man einfach sein Eis, sein Dessert, seinen Kaffee genießen und schadet dabei der Umwelt überhaupt nicht.
Eine richtig coole Idee, die ihr ja 2018 entwickelt habt. Übrigens ein sehr guter Jahrgang, würde ich behaupten. Auch Nushu ist in 2018 gegründet worden. Das heißt, wir haben Fünfjähriges dieses Jahr. 2020 seid ihr dann auf den Markt gekommen und es war rund ein Jahr, bevor in Deutschland dann tatsächlich auch das Verbot von Einwegplastik wirksam wurde. Das heißt, ich würde jetzt mal behaupten, es hatte keinen Zusammenhang. Aber du weißt es besser. Wie kam es denn damals zu eurer Gründung?
Ja, also den Zusammenhang gab es leider noch nicht, aber umso besser, dass es dann kam. Die Julia, meine Mitgründerin und ich, wir haben uns im Masterstudium kennengelernt in Hohenheim bei Stuttgart. Und wir sind zusammen sehr viel durch Vietnam und Kambodscha gereist und haben dort die große Plastikproblematik gesehen. Und als wir hier zurück waren in Deutschland, kam tatsächlich beim Eisessen die Idee, dass man die Waffel isst, das Eis isst, aber diesen kleinen Löffel nach ungefähr 2 Minuten wegwirft. Und dann haben wir uns damit sehr viel beschäftigt, haben gemerkt, dass über 360 Millionen Eislöffel jedes Jahr allein in Deutschland weggeworfen werden und das nur von Eisdielen. Und dachten, da müssen wir jetzt was gegen tun. Und so haben wir uns in der WG-Küche zusammengesetzt und einfach mal einen Löffel gebacken, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat und sehr lange gedauert hat, bis es dann auch wirklich ein essbarer, funktionaler Löffel war, der schmeckte. Aber hatten nach vielen Prototypphasen dann wirklich ein Produkt und sind dann in die ersten Testphasen schon 2019 gegangen, auch einen Produzenten gefunden und dann halt richtig an den Markt, ganz kurz vor Corona. Genau, und dann kam unterstützend das Plastikverbot hinzu, was uns natürlich auch sehr geholfen hat, den Markt zu erobern.
Du hast gerade gesagt, ihr habt von vornherein die Idee gehabt, einen Löffel zu kreieren. In Vorbereitung für unser Gespräch habe ich mir auch so ein paar Gedanken gemacht und vielleicht ist es eine ziemlich doofe Frage, aber ich stelle sie jetzt trotzdem einmal, Amelie, ich traue mich jetzt. Wäre es denn nicht auch ein Ansatz, einfach das Eis nur noch in Waffeln zu verkaufen und die Löffel grundsätzlich wegzulassen? Also sozusagen Nachhaltigkeit zulasten des Komforts zuzulassen. Was sind deine Gedanken diesbezüglich? Weil wenn du gerade sagst, 2 Minuten wird so ein Löffel gebraucht, das ist ja unfassbar. Ich meine, wie lange braucht so ein Löffel, der verrotten muss? Also der verrottet ja nicht von heute auf morgen sozusagen.
Ja, du hast vollkommen recht, das ist auch gar keine doofe Frage. Okay. Es wäre am einfachsten, wenn wir einfach das Eis aus der Waffel essen würden, das stimmt, oder unser Getränk ohne Strohhalm trinken. Das Problem ist, wir tun es einfach nicht. Und ich glaube, das ist das beste Argument dagegen. Die Menschen wollen sich nicht umstellen. Und der einfachste Weg zur Nachhaltigkeit ist meistens, dass man zeigt, wie einfach es sein kann, mit kleinen Sachen was Großes zu verändern. Und anstatt jetzt einfach den Menschen zu zwingen, ihren Rhythmus oder ihre Tradition sozusagen komplett zu ändern, gibt man halt einfach eine leichtere Lösung, die dafür aber auch sehr nachhaltig ist. Und vor allem, wenn wir jetzt Richtung Festivals denken oder alles To-Go-Geschirr und Besteck, was wir sonst verwenden, was wir auch tatsächlich brauchen, um eine Bowl zu essen oder eine Nudel vom Chinesen, da ist es natürlich trotzdem sehr nötig, dass wir Besteck haben. Und vor allem, wenn Eltern mit ihren Kindern Eis essen gehen, dann wollen die Kinder einen Löffel, weil sonst das ganze Klamotten voller Eis ist. Also es gibt auf jeden Fall genug Anwendungsfelder, wo es einfach super wichtig ist, dass wir ein nachhaltiges Besteck haben. Auch wenn es sicherlich sinnvoll wäre, das ein oder andere Mal drüber nachzudenken, das einfach wegzulassen. Aber da brauchen wir es eben und deswegen möchten wir eben diese sehr, sehr nachhaltige Variante weiter verbreiten und wollten eben kein Besteck haben, was wirklich weggeschmissen werden muss. Deswegen kann man es essen. Aber wenn man es wegwirft, zersetzt es in ein, zwei Wochen tatsächlich in der Natur, weil es eben essbar ist. Es ist wie eine Art Keks.
Wenn wir jetzt so drüber sprechen, du hast gerade die Bowl noch reingeschmissen, die vielleicht auch auf dem Festival verkauft wird. Im Kaffeebereich kriegt man ja auch super häufig kommentarlos einen Plastiklöffel dazugereicht, ne? Wenn man Coffee to go, was man natürlich auch diskutieren kann, ob man es tun sollte, aber wenn man einen auf dem Weg mitnimmt, bekommt man diesen Löffel ja immer noch häufig kommentarlos gereicht. Was für Anwendungsbereiche siehst du denn noch so? Also die Bowl kann ich mir jetzt noch nicht so gut essbar vorstellen oder eben doch?
Ja, also erstmal natürlich das Besteck für die Bowl sozusagen, aber wir arbeiten oder reden auch gerade sehr viel mit Großkunden wie Kreuzfahrtschiffe, Luftfahrt, Freizeitparks, also alle, bei denen auch die Müllentsorgung sehr, sehr kompliziert und schwierig ist. Zum Beispiel auf einem Kreuzfahrtschiff, wenn da der Plastiklöffel im Meer landet, ist es einfach nur wirklich, wirklich umweltverschmutzend. Wenn unser essbarer Keks im Meer landet, ist es total egal, dann haben die Fische ein paar Ballaststoffe. Also wenn man es mal in die Richtung sieht. Deswegen, also wir möchten erstmal beim Besteck bleiben. Natürlich jetzt in Zukunft auch Messer, Gabel, Löffel, Strohhalm. Aber essbares Besteck oder auch generell wirklich nachhaltiges Besteck gibt es in so vielen Branchen. Da kann man sich, glaube ich, sehr, sehr groß noch austoben auf dem Weltmarkt.
Ja, da ist, glaube ich, auch noch ganz schön viel grüne Wiese, was eigentlich traurig genug ist. Aber lass uns noch mal so ein bisschen über den Begriff Nachhaltigkeit sprechen, Amelie. Das ist ja auch, auf der einen Seite gibt es dafür natürlich Definitionen, auf der anderen Seite trägt jede von uns ja auch gefühlt eine individuelle Definition dieses Begriffs mit sich. Was ist denn eure Philosophie von Nachhaltigkeit? Welche Schwerpunkte verfolgt ihr auf Bezug auf Nachhaltigkeit in eurem Unternehmen? Du hast es ja vorhin auch schon in einem Mini-Pitch gesagt. Ihr setzt auch auf, ja, man könnte schon fast sagen, Upcycling bei der Produktion eurer Produkte.
Auf jeden Fall. Also bei uns ist Nachhaltigkeit tatsächlich, dass man das meiste tut, was man tun kann. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr generalistisch, aber wir haben immer ganz klar kommuniziert, dass wir nicht perfekt in Sachen Nachhaltigkeit sind, dass wir auch in Müll und Recycling und alles immer noch sehr, sehr viele Steps haben und auch in der Supply Chain. Aber dass wir eben zeigen wollen, dass man mit kleinen Schritten Großes verändern kann. Und der Löffel wird nicht die Welt retten, das wissen wir auch. Aber es ist eben ein kleiner Anfang, um auch den Kindern heutzutage direkt zu zeigen, wie einfach es sein kann, hier was zu ändern. Und wir möchten einfach so das Mindset Richtung Nachhaltigkeit ein bisschen lenken, ohne dass man sein gesamtes Leben direkt umstellen muss. Und das sieht man auch, wenn man Julia und mich kennt. Wir sind auf keinen Fall komplett öko und schauen auf jeden Punkt unseres Lebens. Aber man kann eben überall ein bisschen was tun. Und das war so unsere Definition von Nachhaltigkeit, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwammig ist, dass man eben im Büro versucht, so wenig wie möglich auszudrucken oder so wenig wie möglich mit dem Auto zu fahren oder Flugreisen vermeidet und diese ganzen Sachen so gut es geht umsetzt. Und so haben wir das für uns dann definiert.
Kann ich gut nachvollziehen. Stichwort Mindset. Du sagst ja gerade, ja, es sind die kleinen Schritte ja auch und euer Löffel wird vielleicht die Welt nicht verändern, aber wie gelingt es euch denn mit euren Produkten, ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit im Zusammenhang auch eben mit Einwegplastikprodukten zu schaffen? Also ich habe es ja auch gerade gesagt, dieser Löffel zum Kaffee, tut der Not oder tut der nicht? Und welche Strategien haben sich für euch als erfolgreich herausgestellt, um die Vorteile und den Wert von diesem nachhaltigen Ansatz auch breit zu kommunizieren? Weil das ist ja doch was, wo ganz viele immer wieder scheitern, ne, in dieser Argumentation. Warum ist das jetzt wichtig? Gerade bei sowas Emotionalen wie Kaffee oder Eis, ne, das ist ja so ein Genussmoment. Da will ich nicht drüber nachdenken, dass das vielleicht gerade nicht so nachhaltig ist oder viele möchten vielleicht nicht drüber nachdenken. Habt ihr da so Best Practice, wie man am besten durch Kommunikation, durch Strategien in der Kommunikation ein breites Bewusstsein für Nachhaltigkeit schafft?
Ja, ich glaube, das Wort Kommunikation ist hier das Wichtigste, weil wir eben immer versucht haben, die positiven Seiten der nachhaltigen Produkte aufzuzeigen und nicht ein schlechtes Gewissen zu machen. Die Marketingkommunikation kann man ja auch fahren im Sinne von Plastik ist böse, ihr macht was falsch. Das haben wir nicht gemacht, sondern wir versuchen immer, das Positive an einem Eiserlebnis, sagen wir mal so, hervorzuheben und zu sagen, hier hast du noch einen knusprigen Zusatz, Genuss mit unserem Keks und kannst direkt noch was Positives für die Umwelt machen. Also immer diese schöne Seite hervorheben und vor allem auch richtig kommunizieren. Also wir geben unseren Kunden immer Thekenabsteller mit und Poster und alles mögliche an Marketingmaterial, um einerseits ihren USP, also ihren Nutzen da irgendwie auch hervorheben zu können, aber auch Gesprächsthemen bei den Kunden anzuregen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine größere Hotelkette, die unsere Kaffeerührstäbchen auch in ihrer Bar unten verwendet. Und die haben auch ganz klar diese Aufsteller benutzt, damit Gesprächsthemen während des Kaffeetrinkens angeregt werden und vielleicht auch darüber gesprochen wird, was man noch tun könnte oder ob das gut oder schlecht ist. Man kann das ja auch negativ auf irgendeine Weise finden vielleicht. Also ich glaube, dieser Kommunikationspart und vor allem der positive Kommunikationspart waren unsere Strategien und haben bisher auch sehr gut funktioniert.
Ja, eben. Deshalb habe ich auch gedacht, dich kann man ja fragen, Amelie. Ihr habt ja einen reinen B2B-Ansatz. Oder kann ich auch als Kundin eure Produkte im Supermarkt kaufen?
Im Supermarkt tatsächlich nicht mehr. Wir hatten einige Aktionen, da haben wir unsere Produkte auch zum Beispiel in Joghurts integriert, dass man im Supermarkt kaufen kann. Da sind wir jetzt gerade aber nicht mehr sehr aktiv. Man kann im Online-Shop bei uns auch kleinere Dosen kaufen, so für einen Kindergeburtstag und sowas. Aber unser Hauptgeschäft ist komplett B2B. Ja. Mhm.
Gerade im B2B- oder Business-to-Business-Bereich spielen Partnerschaften und Kooperationen ja doch, zumindest meiner Erfahrung nach, eine wahnsinnig große Rolle. Also Startup zusammen mit etablierten Unternehmen, die entwickeln häufig, so beobachte ich das, richtig viel Power. Welche Erfahrungen hast du diesbezüglich gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also wir leben eigentlich nur von diesen Kooperationen mit Corporates. Wir haben da sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Als wir ganz jung waren und angefangen haben, 2019 haben wir angefangen, mit einer sehr, sehr großen Supermarktkette zusammenzuarbeiten. Und das war sehr spannend, weil man natürlich unfassbar viel lernt, auch über die internen Strukturen. Wie funktioniert so eine große Firma überhaupt und wie flexibel sind wir tatsächlich in einem Startup und wie schnell können wir agieren und wie lange dauert es in einem Konzern, da auch überhaupt irgendeine Entscheidung durchzubringen. Also da konnten wir immer sehr viel lernen. Auf der anderen Seite aber auch, dass die großen Firmen die Kooperationen wirklich möchten. Einerseits, um natürlich Marketing zu machen mit der Kooperation mit einem jungen Unternehmen und einem nachhaltigen Unternehmen, aber auch, weil sie diese neuen, innovativen Ideen gerne integrieren möchten und das selbst im Haus vielleicht gar nicht so umsetzen können und sich deswegen diesen Service sozusagen einfach einkaufen. Und es macht wirklich Spaß, weil die haben natürlich viel mehr Power, viel mehr finanzielle Mittel, die sie dafür ausgeben können. Wir haben dafür diese Flexibilität und innovativen Ideen. Und diese Zusammenarbeit ist in jeglicher Form sehr, sehr spannend, manchmal auch sehr anstrengend, aber auf jeden Fall lehrreich.
Hast du eine Kooperation oder eine Zusammenarbeit mit einem etablierten Unternehmen, die dir besonders am Herzen liegt, wo du sagst, da entwickeln wir so richtig viel Potenzial, eben genau aufgrund der Kooperation?
Ja, tatsächlich. Zum Beispiel mit einigen Kaffeeketten natürlich auch. Lavazza zum Beispiel war super spannend. Da sind wir auf sehr viele Events gegangen, auch zusammen auf Tennisturniere und haben dort unsere Rührstäbchen platzieren dürfen. Und da bekommt man eben auch direkt sehr viel Feedback von den Kunden. Und das ist für uns natürlich auch spannend, weil die ja nicht uns als Startup Feedback geben, was meistens positiv ist, weil man uns unterstützen möchte, sondern in dem Fall dann Lavazza-Feedback gegeben haben zu den Rührstäbchen. Und dann ist es natürlich auch eine ganz andere, ehrliche Art und Weise. Und wenn so ein etabliertes Unternehmen einem die Chance gibt, natürlich auch zusammenzuarbeiten, weil die brauchen uns natürlich viel weniger als wir sie, das ist ja auch irgendwie logisch, aber auf Augenhöhe mit einem spricht, das macht wirklich sehr viel Spaß. Und man hat auch diese Erfolgsmomente, weil wir haben angefangen, in der WG-Küche damals einen Löffel zu backen. Und jetzt stehen wir auf einem riesen Tennis-Event mit Lavazza zusammen. Also es ist natürlich auch einfach sehr, sehr schön für uns und sehr erfolgreich. Aber genau, Lavazza zum Beispiel ist eine der Traumkooperationen von uns.
Amelie, das finde ich einen total spannenden Punkt, dass du gerade gesagt hast, du meinst, dass das Feedback vielleicht noch ein Hauch ehrlicher ist, wenn er eben nicht das sympathische, junge, dynamische Nachhaltigkeits-Startup steht, sondern da halt eben großer, etablierter Laden. dass da einfach das Feedback vielleicht nochmal ein bisschen ehrlicher, ungeschönter ist. Finde ich einen ganz guten Punkt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja, wird so sein, ne?
Ja, auf jeden Fall, weil uns zu sagen, dass wir da irgendwie schlechte Sachen machen, ist natürlich schwierig für den normalen Menschen, weil wir sind jung, wir versuchen die Welt zu verändern und dann hinzugehen zu sagen, finde ich nicht gut. Machen auch wenige, gibt's auch, aber machen wenige. Und diesen großen Firmen, da ist man ja sowieso sehr kritisch gegenübergestellt heutzutage. Und ich glaube, da kann man einfach mal alles rauslassen, positiv wie negativ.
Und wenn es dann positiv dann weiß man, ist, dann weiß man auch, das kann man richtig annehmen, ne?
Ja.
Du sprichst ja auch heute über deine Erfahrungen an der Uni zur Entrepreneurship. Hast du so eine Key Message, die du den Studierenden mitgeben möchtest, so auf der Meta-Ebene? Vielleicht auch gerade jungen Frauen? Gibt es da was? Ich weiß, es ist eine Riesenfrage, Amelie. Ich stelle sie jetzt trotzdem einmal.
Okay. Ja, das, da kann man bestimmt viel drunter packen. Ich glaube, dieses einfach machen ist schon die wichtigste Aussage, auch wenn sie sehr kurz ist. Weil wenn man sich zu viel mit Gründertum und den ganzen Folgen und der ganzen Arbeit beschäftigt, weiß ich nicht, ob dann wirklich jemand gründen würde. Und dieses einfach mal versuchen, egal ob man die richtige Idee hat oder genug Expertise in dem Feld oder das richtige Netzwerk, die finanziellen Mittel, einfach mal versuchen, loslegen und vielleicht gegen die Wand rennen, aber dabei so viel mitnehmen wie möglich, ist, glaube ich, die Aussage, die ich damals gerne gehabt hätte, als ich angefangen habe. Und so muss man ja auch denken. Und dann vor allem so viel wie möglich rausgehen und mit anderen sprechen, wenn man dann eine Idee hat. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man seine Idee nicht für sich behält und immer Angst hat, dass die jemand klauen möchte. Das können die sowieso. Am besten aber rausgehen und sich Feedback holen, damit man so früh wie möglich weiß, was muss ich ändern, was kann ich verbessern und wie kann ich mich da am besten aufstellen.
Oder bin ich so bei dir? Es gibt ja immer wieder diese Angst, ne, unter angehenden GründerInnen, dass die Idee geklaut werden könnte. Und ich finde immer, die Idee zu haben, man kann so viele Ideen pro Tag haben, das ist überhaupt nicht die Schwierigkeit. Wenn es die Idee nicht ist, dann wird es halt eine andere sein, ne? Aber die Umsetzung, das ist ja der lange Weg, ne? Also die Idee macht ja selten irgendwie den Unterschied. Schön, dass du das aussiehst. Apropos mangelnde Expertise, du hast ja auch nochmal echt was getan, was ich total spannend finde. Du hast ja total fachfremd, also ohne fachliche Expertise, damals gegründet mit deiner Co-Founderin zusammen. Jetzt stellt sich mir die Frage, 2018 hattet ihr die Idee in eurer WG-Küche, 2021 seid ihr an den Markt gegangen, 2020 seid ihr an den Markt gegangen, 2021 hattet ihr schon die erste Finanzierungsrunde. Wie ist es dir gelungen, das Vertrauen von potenziellen InvestorInnen oder auch ja dann dementsprechend B2B-Kundinnen zu gewinnen, obwohl da die fachliche Expertise ursprünglich nicht gegeben war? Also die hast du dir natürlich angeeignet und du bist jetzt mehr als Expertin in deinem Bereich. Aber häufig ist es ja so, dass man, auch wenn man startet, schon irgendwie alles an Erfahrungen mitbringen muss, egal ob das geht, so per Alter oder nicht, die Anforderungen bestehen. So hat man häufig zumindest den Eindruck. Wie ist es dir gelungen, das Vertrauen zu gewinnen?
Ich glaube, da kommt dieser berühmte Satz, fake it until you make it, ins Spiel, weil wir natürlich sehr wenig von der Foodbranche wussten, das ist komplett korrekt. Wir haben uns super viel angeeignet, gegoogelt, irgendwelche Workshops besucht und natürlich dadurch, dass wir unser Produkt auch selbst entwickelt haben und selbst das Patent angemeldet haben, haben wir natürlich auch ultra viel gelernt und sehr eng mit unseren Produzenten zusammengearbeitet die letzten 5 Jahre. Aber wenn wir dann ein Gespräch hatten mit einem Großkunden und wir wussten irgendwas zum Beispiel nicht, also irgendwelche Produktspezifikationen oder auch in der Logistik gibt es so viele Begriffe, wenn man Food versucht, von einem Ort zum anderen zu transportieren, dann lächelt man nickt und man geht schnell nach Hause und googelt, was es heißt und dann schickt man die Dokumente zu. Also da muss man, glaube ich, manchmal einfach so ein bisschen selbstbewusster sein, als man das mit 23 vielleicht ist und einfach so tun, als ob man sich auskennt und es dann natürlich auch schnell lernt, damit man es fürs nächste Mal weiß. Aber wenn man immer ganz, ganz ehrlich ist und immer sagt, oh, da habe ich jetzt noch nie von gehört, verliert man wahrscheinlich auch sehr schnell das Vertrauen. Bei Investoren ist es, glaube ich, so, dass sie einfach sehr darauf geachtet haben, was wir schon erreicht haben, trotz unseres fremden Fachwissens und mehr auf Julia und mich als Team geschaut haben und zumindest laut ihrer eigenen Aussagen immer an uns beide geglaubt haben und natürlich auch an das Produkt. Aber hinter jedem Produkt muss ja auch das Team stehen, dieses Produkt erfolgreich zu machen. Und ich glaube, das haben die Investoren dann Gott sei Dank in uns gesehen und gar nicht mal so nur auf die Expertise geachtet.
Das heißt, du würdest an dieser Stelle wirklich empfehlen, Mut zur Lücke einerseits und auf der anderen Seite auch so ein Hauch, fake it till you make it.
Ja,
und würdest auch dazu raten, also dein Appell ist jetzt eigentlich eher, traut euch. Auch in einem Bereich zu gründen, der vielleicht nicht, in dem ihr nicht studiert habt, eine Ausbildung hinter euch gebracht habt, sondern der euch einfach vielleicht einfach nur tierisch interessiert.
Ja, auf jeden Fall, weil selbst wenn man das Fach studiert hat, also ich habe ja Psychologie und Management studiert und Julia BWL und Management, selbst in den Fächern haben wir doch nicht komplett die Ahnung von allem. Also in jedem Beruf, in jedes neue Feld, in das man geht, muss man doch sowieso noch einiges lernen. Und deswegen, wenn einem was interessiert, was jetzt vielleicht nicht im Fokus lag im Studium, einfach lernen, dazulernen, probieren und vor allem halt um Hilfe fragen, wenn man es nicht weiß. Ich glaube, dieses Netzwerk ist halt schon das große Ganze und das sehr, sehr Wichtige, um überhaupt irgendwas zum Erfolg zu bringen, weil man kann nicht alles können und wissen. Und deswegen braucht man einfach Menschen, die es können.
Das ist absolut zu unterstreichen und zu unterstützen, das mit dem Netzwerk. Das kann ich einfach zu 100% unterstützen. Ohne Netzwerk wären wir auch, glaube ich, mit Nushu nie so weit gekommen als Netzwerk. Das ist eigentlich ein bisschen paradox, ist aber so. Sag mal, ist es nicht eigentlich auch so, dass das nur eine Frage der Zeit ist? Also wirst du jetzt heute noch nach deinem Abschluss gefragt? Nee, oder?
Manche fragen, wo wir herkommen zumindest. Ja. Bereich, das schon noch, aber es interessiert ja auch keinen mehr die Note oder nee. Die Masterthesis. Ich glaube, das ist jetzt total egal. Ja. Andererseits ist es, glaube ich, auch vielen Investoren wichtig, dass wir trotzdem einen Abschluss haben. Mhm. Was nicht heißt, dass man das machen muss. Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Aber wir haben es ja damals trotz Gegenargumenten durchgezogen und den Master noch zu Ende gebracht während des Startups. Und für uns war das auch der richtige Weg. Und wir konnten da nochmal sehr viel mitnehmen, auch Richtung BWL-Kenntnissen, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man eine Firma gründet. Aber ich glaube, da muss jeder auch seinen eigenen Weg finden und schauen, wie es auch zeitlich reinpasst und vom Management her einfach.
Wenn wir jetzt mal ganz groß denken, welche Vision hast du für euer Unternehmen für die kommenden 3 Jahre? Was denkst du, wo seid ihr am 21. Juni 2026? Was wäre die Traumvision?
Also wir wollen wirklich jedes Besteck mit unseren nachhaltigen Alternativen ersetzen. Und vor allem ein sehr, sehr breites Produktportfolio aufbauen. Das heißt, in 3 Jahren wollen wir wirklich Messer, Gabel, Löffel, Becher, alles am Markt haben mit einem sehr motivierten und sehr erfolgreichen Team und hoffentlich Spoontainable weltweit als Marke etabliert sehen.
Das ist jetzt eigentlich so eine Vision, danach kann nichts mehr kommen, aber jetzt kommt noch was und zwar quick and dirty. Ja, das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz, Amelie. Wie klingt das?
Sehr gut.
Gott. Bist du ready?
Ja.
Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
Als wir mit Galileo tatsächlich unsere erste Sendung aufgenommen haben.
Was liest du gerade?
Tatsächlich viele Bücher über Investoren.
Über Investoren oder von Investorinnen?
Beides. Das bleibt immer, beides.
Und freust du dich schon auf die Zeit, an der sich das wieder ändern darf?
Auf jeden Fall. Ich freue mich auf meinen ersten Krimi wieder nach den Investorenbüchern.
Was ist dein persönlicher Kraftort, Amelie?
Ich habe vor einiger Zeit angefangen zu meditieren tatsächlich. Und ich glaube, das hilft mir immer wieder, die ganzen Herausforderungen am Tag zu bewältigen.
Stichwort Herausforderung. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten 2 Jahren?
Zeitmanagement, Privatleben und alle Herausforderungen während der Arbeit unter einen Hut zu bekommen.
Ich breche mal kurz meine eigenen Regeln. Diese Sektion ist nicht gedacht, dass ich Rückfragen stelle, aber manchmal breche ich sie. Hast du den Schlüssel zum Erfolg gefunden diesbezüglich, Amelie?
Überhaupt nicht.
Okay, gut, dann machen wir einfach weiter im Text. Ja. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt?
Meine Eltern auf jeden Fall.
Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
Tatsächlich bisher keine.
Was war dein größtes Learning in den letzten 6 Monaten?
Dass meine Mitgründerin und ich uns blind aufeinander verlassen können müssen.
Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
Unser Mindset, dass Nachhaltigkeit nichts kosten darf.
Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
Meine Definition ist, dass wir für uns einstehen müssen und Vorbilder füreinander sein sollten. Feministin kann ich so nicht sagen. In meiner Definition auf jeden Fall. In der Definition, die manchmal da draußen ist, finde ich etwas schwierig. Ich versuche, ein Vorbild zu sein und hoffe, dass andere mich als Vorbild sehen können.
Und ich denke, das gelingt. Ich finde es richtig, richtig toll, was ihr beide schon alles auf den Weg gebracht habt. Ich drücke euch richtig, richtig doll die Daumen für eure nächste InvestorInnenrunde und bin ziemlich sicher, dass ihr auch da wieder den nächsten großen Wurf landen werdet für eine, ja, plastikfreiere Welt, wenn man das so sagen kann, liebe Amelie.
Vielen, vielen Dank, Melli.
Vielen Dank dir für dein Ohr und dafür, dass du mir deine Zeit gewidmet hast. Vielleicht warst du parallel spazieren und hast die Sonne genossen. Vielleicht liegst du am Strand oder bist in den Bergen. So oder so, ich hoffe, es geht dir richtig, richtig gut. Du genießt den Sommer und schon in der nächsten Woche geht es weiter. Lass uns gerne ein Abo da. Das ist richtig gut für unsere Reichweite. Und wenn du uns Karma-Konto-mäßig auch noch richtig was Gutes tun möchtest, dann lass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung da. Das versüßt uns den Tag, das sage ich dir aber. In diesem Sinne, wir hören uns in der kommenden Woche. Bis dahin, mach es gut.